Hallo, liebe ZuhörerInnen. Hallo, lieber Kai. Wie geht's dir?
Hast du jetzt gerade gegendert?
Ja, das ist ja jetzt bei euch verboten. Dachte ich, müssen wir ein bisschen gegenhalten, oder?
Ja, ich dachte, jetzt müssen mir meine Ohren abfallen, weil ich bin da hier in Bayern, also im Oberbayern. Das heißt, gendern ist ja hier verboten. Das heißt, wenn sozusagen die akustischen Wellen von Gendern durchkommen, müssten jetzt theoretischerweise gleich das nächste SWAT-Team vor der Tür stehen, meine Ohren abfallen oder ich müsste kiffen. Ach, das ist ja in Bayern. Ach nee, das wollen die auch. Ich weiß auch noch nicht, was ich machen sollte. Aber ja. Bayern ist zumindest, Bayern hat ganz, ganz große Probleme, aber eben kümmert sich eher um solche Sachen wie Gendern.
Quatsch, Spaß beiseite. Wir sind ja einige Male darauf aufmerksam gemacht worden, dass es ganz nett wäre, wenn wir das machten. Und wir stehen grundsätzlich auch dahinter. Also ich stehe auf jeden Fall dahinter. Und deswegen versuchen wir jetzt mehr darauf zu achten, genderneutral und inklusiv zu sprechen. Mal sehen, wie wir das schaffen.
Ja, ich muss erstmal mein Handy ausstellen. Ich kriege hier irgendwie parallel noch so eine Pings. Die hast du wahrscheinlich jetzt mit aufgenommen oder ich dann zumindest. Ja, toll. Bitte stellen Sie beim Flug oder beim Starten und Landen das Handy aus. Ja, das wäre irgendwie toll, aber...
Oder wenigstens stumm.
Wenigstens stumm, ja, machen wir auf Flugmodus. Das muss ja nicht mitarbeiten.
Also, ja. Hallo lieber Kai.
Ja, hallo.
Ja. Du hast mich heute fast versetzt.
Ich habe dich nicht nur fast versetzt, ich habe dich versetzt. Und wenn du dich angerufen hättest... hätte ich auch einfach so weitergemacht in dem, was ich gerade getan habe.
Was war denn wichtiger als unsere Podcast-Aufnahme? Erzähl mal.
Erstens nehmen wir ja jetzt am Dienstag auf und damit hatte ich jetzt, obwohl wir das vorher verabredet hatten, mich nicht darauf vorbereitet, dass es ja Dienstag ist und hatte einfach mich in so einem Rabbit Hole begeben, weil ich einfach meine Windows-Kiste einfach so unglaublich doof finde, also sprich im Sinne von, ich muss alles mit Hand irgendwie machen, also habe ich angefangen, wie bei meinem Firmenrechner, auch so Sachen zu automatisieren, also so alles, was man so kontrolliere in Ordner, was ist eine neue Datei drin und gib mir eine Meldung und gewisse Kürzel, so dass ich schneller auf Webseiten komme und wenn ich dann halt den Browser oder wenn ich einen bestimmten Kürzel den Browser starte, dann möchte ich aber auch, dass der eben mit den entsprechenden Tabs startet, die dann aufgeteilt sind auf zwei Fenster, so dass ich dann sofort alles habe. Und weil ich will da einfach keinen Klickmarathon machen, das hat mich einfach genervt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war da in so einem Rabbit Hole drin und habe da meine Skripte geschrieben und das hat alles nicht so richtig funktioniert.
Ja, immer so ist.
Wie das halt so ist und ja, und das war alles eher so semi-toll und da hast du dann angerufen.
Ja, ich habe dich erlöst.
Ja, und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dich wiederzusehen nach der Zeit jetzt.
Ja, genau. Wir müssen uns ja dafür auch ein bisschen entschuldigen, dass wir jetzt so lange off-air waren, ja. Aber wie das manchmal so ist, grätscht einem das Leben dazwischen. Aber jetzt sind wir wieder für euch da.
Genau, also nur mal ganz kurz, ich will nicht sagen, ich hatte halt privat, also die Ursache war ich und bei mir war es halt privat sehr traurig in den letzten Wochen und ich musste das erst alles verarbeiten und Benita hat mir die Zeit gegeben und jetzt denke ich, dass ich das wieder auch genießen kann und wieder diese Lebensfreude dann halt auch spüren kann, wenn ich halt mit dir über diese Sachen rede und danach dann halt auch noch Feedback von Leuten bekomme, dass ich das dann halt auch genießen kann.
Hm. Ja. Ja, genau. Deswegen haben wir jetzt so ein bisschen privat rumgelabert, weil wir gar kein Feedback hatten, über das wir reden können und gar keine Neuigkeiten vom letzten Mal. Doch, wir könnten noch darüber reden, wie uns die Podcast-Empfehlungen von letztem Mal gefallen haben. Ich weiß nicht, ob du in der Zeit jetzt mal dazu gekommen bist, dir so einen 8-stündigen Podcast anzuhören.
Das Welcher war das nochmal?
Alles gesagt von der Zeit war der letzte. Ich hatte dir den Gerhard Baum empfohlen, aber ich hatte dir privat auch noch die Folge mit der Maria Lorenz Bokelberg empfohlen, die Podcast-Producerin.
Du hast, jetzt fällt es mir wieder ein und ich muss zugeben, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Hm. Ich fühle mich gerade so wie, naja, so mit 12, 13, wo ich erwischt wurde. Wie kann ich jetzt erklären, dass der Hund meine Hausaufgaben gefressen habe, obwohl meine Lehrerin weiß, dass ich gar keinen Hund habe? Also,
naja, fairerweise muss man sagen, man muss sich halt einfach euch die Zeit für so einen langen Podcast nehmen. Muss man jetzt auch einfach.
Jetzt ist es aber auch so, dass kurz nach unserem, keine Ausrede, aber kurz nach unserem Podcast ist hier bei mir im privaten Umfeld was passiert. Und tatsächlich war das emotional so für mich ergreifend, dass ich dann auch so ein bisschen, das hat so ein bisschen Einfluss auf den heutigen Podcast, nicht inhaltlich, aber warum ich diesen Podcast gewählt habe. Das könnte ich ja dann auch erklären. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es mir noch nicht angehört. Tut mir leid.
Okay, das macht nichts. Dafür habe ich also etwa die Hälfte des Haken dran Podcasts nachgehört. Sehr wild durcheinander. Erste Folgen, letzte Folgen. Nee, die Hälfte.
Also von dem gesamten.
Wow. Ja. Ich muss, also sie sind ja oftmals gar nicht so lang. Und für mich ist es ganz interessant gewesen. Ich war jetzt viel unterwegs und es war gut so als Grundrauschen. Das war nichts, richtig, wo ich sage, oh mein Gott, es passiert, es interessiert mich wirklich brennend, was auf Twitter los ist oder was Musk wieder für irgendeinen Hirnfurz hatte oder so. Das ist so für mein Privatleben eigentlich nicht so relevant, welche politischen Auswirkungen das dann immer mal hat und was es für bestimmte gesellschaftliche Relevanz hat, das davon mal ab. Aber so ganz grundsätzlich ist es was, was mich nicht so betrifft. Und dadurch lässt sich das ganz gut so seicht weghören. Und wenn mal zwischendurch interessante Sachen sind, dann kann man sich auch wieder darauf konzentrieren, ne? So statistisch Fragen und so weiter. Aber ansonsten war das so super zum gar nicht sich auf wichtige Dinge konzentrieren müssen. Sehr praktisch.
Ja, und da halt Herr Musk ständig irgendwie einen Flitz im Kopf hat, haben die genügend Material, um darüber zu reden.
Auf jeden Fall. Ja, leider. Ja, ja. Nee, aber ich finde auch gerade die neueren, wo es ja jetzt auch viel um andere Social-Media-Plattformen geht und um die ganzen Neuerungen und auch unterschiedliche Gäste jetzt da sind, hört sich das wirklich gut weg und es hat auch viele interessante Aspekte.
Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass ich einen Cybertruck anbezahlt habe?
Einen was?
Cybertruck.
Ich habe keine Ahnung.
Ach Mann, schade. Oh. Elon Musk hatte vor ein paar Jahren so ein Pickup vorgestellt, so ein ganz eckiges.
Warte, das war dieser eine Typ, der gesagt hat, ja, ich mach's, aber ich will als Bezahlung den Cybertruck haben, oder?
Ja, das war das eine.
War das nicht auch in dem...
Das war auch so, ja, aber es geht um den Cybertruck. Vielleicht müsstest du mal googeln, um dir mal ein Bild rauszusuchen jetzt, wenn du kannst. Also Cybertruck und... Das vor ein paar Jahren, als das rauskam, fand ich das Ding so. Ich fand das Ding so hässlich, dass ich es so geil fand. Nur weil ich es so hässlich finde, habe ich tatsächlich eine Anzahlung gemacht für den Cybertruck.
Oh nein.
Um den zu reservieren.
Jetzt sehr viele Leute, die das hören und vielleicht nicht wissen, warum ich sehr laut lache und nicht wissen, was ein Cybertruck ist. Ich versuche das einfach mal kurz zu beschreiben. Wir reden hier von einem Auto, das futuristisch wirken soll. Es hat 4 Räder. Und es hat einfach ein spitzes Dach. Also die Front und die Heckscheibe sind quasi ein gleichschenkliges Dreieck, das zur Decke hin spitz zuläuft. Und es gibt Bilder davon, wie es unter Wasser schwimmt und Bilder, wie es auf der Straße fährt. Und offensichtlich kann man die Heckklappe ausfahren, sodass dann eine Rampe entsteht, sodass man ein Quad da drauf fahren kann.
Was übrigens nicht drauf passt.
Ich wollte gerade sagen, mir ist schleierhaft, wie das da ist. Es passt da nicht rein. Man sieht es auf dem Bild auch. Es ist also potthässlich.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, kann man dazu, glaube ich, nicht sagen.
Also, als ich das damals bestellt hatte, also als das rauskam und die ersten Konzepte, ich dachte, habe ich gedacht, hey, ich finde es so schön, wenn die ganzen Spießer sich aufregen, überhaupt immer, und fand das damals so ein bisschen Punk. Ich muss das ehrlich zugeben, ich fand das ein bisschen Punk. Und habe gedacht, ist mir vollkommen egal, wenn das Ding nach Europa kommt, ich werde mir so ein Teil holen. In der Zwischenzeit, war hoffentlich,
bevor Elon Musk wirklich völlig durchgedreht ist, ne?
Ja, genau. So. Genau. In der Zwischenzeit, ich wusste auch, was passieren wird mit der Kiste. Du weißt ja, dass ich als Hobby auch immer in meiner Werkstatt gerne schweiße und so weiter.
Man kann es super auseinandernehmen.
Ja, das Ding ist aus Edelstahl. Und Edelstahl lässt sich halt fantastisch schweißen. Natürlich war mir klar, wenn das irgendwann mal aufs Wetter trifft und auf die Realitäten in einer echten Umwelt, wirst du ganz schnell irgendwelche, trotz dass es Edelstahl ist, Rostspuren haben, weil es dann einfach doch korrodiert, wenn da Salze drauf kommen oder irgendwelche Sachen. Das ist jedem Metallurgen. Oder
so Flugrost wie in der Spülmaschine.
Ja, das ist jedem Metallurgen einfach sowas von klar. Aber ich fand das halt, hey, wenn das nachher so Schlieren hat mit Rost drauf, dann sieht das so Mad Max-mäßig aus. Das heißt, du hast ein neues Auto, was schon aussieht nach Mad Max, und trotzdem ein E-Antrieb. Ich fand das einfach, in meinem Kopf hat sich das zu einem Wust an, ich brauche dieses verdammte Ding. Und deswegen habe ich dann diese Bestellung ausgelöst, also habe die Vorbestellung ausgelöst und bin jetzt seit Jahren froh. Hab die noch nicht gelöscht. Und bin seit Jahren froh, dass die Regulierung in Europa es einfach nicht zulässt, dass der diese Karre nach Europa bringt. Und zwar, weil das ist irgendwie vom Fußgängerschutz her ist das Ding unnötig. Wenn die Klappen auf und zu gehen, du kannst nicht sehen,
was vor dir ist.
Das gibt halt nicht nach, die Kiste. Und die Klappen haben sie jetzt auch schon überprüft, die Mechanik und die Motoren. Wenn die Motorhaube Motorhaube ist falsches Wort dafür, aber der Frunk sich schließt, würde dir die Finger abhacken. Und ich habe den schönsten Testbericht, habe ich gesehen, da hat einer hat die Tür aufgemacht und hat an der Außenkante seine Mohrrüben geschält, seine Karotten. weil die so scharf ist, dass er damit Karotten schälen kann. Das ist ein fantastisches Auto. Ist sogar ein eingebauter Karottenschäler dran. Super. Ja.
Okay, so. Und wohin sollte das jetzt führen?
Keine Ahnung, ich wollte es dir einfach mal erzählen.
Du wolltest nicht mehr erzählen. Okay, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass es sowas gibt. Aber
ja, also, das ist, ich werde es nie kaufen. Nur um das so zu sagen. Und ich werde es nie kaufen, weil es unsinnig ist. Und ich werde nichts kaufen, was irgendwie mit Elon Musk zu tun hat. Ja. Geht einfach nicht. Kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
Ja, deswegen sind wir ja auch alle nicht mehr bei Twitter oder X, sondern zu alternativen Plattformen abgewandert.
So ist es.
Was den Kreis zu Haken dran schließt und damit eine wunderbare Überleitung wäre zu Kai, was hast du mir denn mitgebracht als Podcast-Empfehlung?
Ja, das wird jetzt auf eine gewisse Art spannend, weil es wird auch weird. Und warum wird das so? Ich bin in den letzten Wochen sehr viel Auto gefahren. Ich bin quer durch Deutschland gefahren, stundenlang im Auto. Sehr traurig und hin und her und viele Gedanken im Kopf. Und da kam dann auch so einfach Gedanken, du musst jetzt irgendwas machen, dass du dich ablenkst, dass du mit irgendwas beschäftigt bist. Und ich hatte vor Wochen, Monaten wegen dir angefangen, True Crime Podcasts mal so ein bisschen mich reinzuhören. So mal den einen oder anderen. Und eigentlich war da nichts so, was mir so richtig gefallen hat. Und dann hatte ich vor einigen Monaten einen Podcast angefangen. Ich machte das an und dann war das so, dass zwei Frauen mit sehr unterschiedlichen Stimmen, also da braucht man nicht Mann und Frau sein, sondern das sind zwei Frauen mit sehr unterschiedlichen Intonationen und Stimmen, aber sehr, alles sehr, sehr angenehm, miteinander geredet haben über die seltsamsten Sachen, die überhaupt nichts mit True Crime zu tun hatten. Irgendwelche Füße, dann wer hat es. Was wohin gemacht, wer ist mit wem zusammen, und ich sage, oh Leute, das ist doch jetzt, was ist denn das jetzt? Das ist ein Kaffeeklatsch. Und habe wieder ausgemacht. So. Als ich jetzt so unterwegs war, habe ich gedacht, ich brauche irgendwas, wo ich mich nicht drauf konzentriere, was weiß ich, regt mich vielleicht sogar auf oder es nervt mich, und habe diesen Podcast wieder angemacht. Ich habe sogar dieselbe Episode wieder gefunden, die ich damals gehört hatte. Aber als ich dann plötzlich die ersten 5 Minuten überstanden habe, habe ich gemerkt, das war eine sehr spezielle Folge, weil dort was ganz besonders gelaufen ist. Die hatten ein Festival, die saßen da auf der Bühne und das waren und haben so ein bisschen was erklärt und haben das. Das war einfach der Fall. Und danach fing es dann richtig an. Und dann habe ich gemerkt, okay, das fängt mich. Und zwar, weil es einfach so anders ist. Und zwar das Konzept, wie die das haben. Also der Name von diesem Podcast ist, du wirst es wahrscheinlich schon ahnen. Du hast gerade so geguckt, du wirst ahnen, welcher das ist. Du kennst den wahrscheinlich.
Jawohl, aber ist deine Bühne?
Ja, ja, okay. Also ist Weird Crimes. Und das ist so ein Podcast, der dich einfach dazu bringt, ständig dich selbst zu fragen, ist doch jetzt nicht wirklich wahr, oder? Also das ist doch, nee, das geht doch nicht. Und es ist halt insgesamt, was ich jetzt mit dir machen möchte, ist so ein bisschen, ja, entspannt hinter die Kulissen zu gucken von diesem Podcast, um alle hier neugierig zu machen und dort auch mal reinzugucken. Und auch über diese ersten Minuten, wenn man aus Versehen in die falsche Episode gerät, drüber wegzukommen und einfach trotzdem weiterzuhören. Weil ich würde es jetzt wirklich stark vermissen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Also wenn ich das gemacht hätte und nie wieder reingehört hätte.
Ja, das ist das, was ich gemacht habe quasi. ich habe diesen Podcast vor einer Weile empfohlen bekommen auf Blue Sky. Grüße an die Person, die weiß das bestimmt noch. und hatte, glaube ich, die gleiche Folge wie du erwischt und dachte so, nee, irgendwie, das kann ich nicht so lange hören. Und dann dachte ich, naja, gut, okay, aber ich bin auch so jemand, ich höre nicht in der Mitte von irgendeinem Podcast dann mal rein, sondern ich gehe immer ganz zurück zu den ersten Folgen. Und möchte mir das von Anfang an anhören, weil ja es auch immer so ein Zusammenspiel zwischen den Hosts gibt und manchmal sich darüber ja so eine Story entwickelt. Und dann hat man das Gefühl, man ist viel besser drin und versteht so ein bisschen auch, was die miteinander besprechen, auch wenn sie jetzt eben private Sachen erzählen und so weiter. Und habe, glaube ich, die ersten 2 Folgen oder so gehört und dann wieder aufgehört, weil es mich nicht gecatcht hat.
Mhm.
Aber okay. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass halt einfach auch die ersten Folgen immer nicht so die besten sind.
Das kennen wir ja irgendwoher.
Habe ich schon mal gehört irgendwie.
Und von also ab 100 Folgen, wird es gut.
Genau.
So, da haben wir
von dem her freue ich mich jetzt darauf, wenn du dich jetzt so schön da reingearbeitet hast und mir die Folgen nachher empfehlen kannst, die ich mir auf jeden Fall anhören muss, um hängen zu bleiben und unsere werte Zuhörerschaft auch. Also,
ja, mal. Aber dann musst du auch wirklich bereit sein. Also, okay, du bist True-Crime-Fan. Also, ja, du wirst da hängen bleiben, wenn du. Deswegen, aber. Man muss da schon wirklich dickes Fell haben manchmal, ja. Und das ist halt das Schöne. Man muss ein dickes Fell haben, aber gleichzeitig sind die beiden Moderatorinnen halt der Punkt, der das Ganze dann sehr viel mehr erträglich macht, als es eigentlich ein normaler True Crime Podcast wäre, wo man das einfach so berichtet. Weil, wie bin ich denn überhaupt auf Weird Crimes gekommen? Ja, okay, das war relativ einfach. Wenn man durch seinen Podcast Übersicht durchscrollt und da hätte gestanden Normal Crimes, ja, okay, hätte ich wahrscheinlich nicht so angeklickt. Also habe ich natürlich Weird Crimes angeklickt. Und das war natürlich einfach natürlich spannender und das war auch gut so. Und ja, dann gibt es die beiden Moderatoren, von denen habe ich schon erzählt. Und lustig ist, die heißen Visavi und Ines. Warte mal, der Nachname, wie war das nochmal? Ines Anjoli oder so ähnlich. Mhm. Ja, Anjoli. Ines Anjoli. Und die Visavi ist auch natürlich nur ein Synonym. Die nennen sich gegenseitig Ines und Lotti. Und jetzt, ich glaube, die sind extrem gegensätzlich. Aber beide haben einen Background aus dem Radio, wie ich festgestellt habe. Also wie ich gehört habe, wie alle anderen, die das gehört haben, auch gehört haben. Und man merkt das auch, wie sie einfach professionell diese Sachen und locker sprechen. Was ich da halt daran so schön finde, ist so diese Berliner Schnauze, die beide haben. Ich glaube, die Lotti kommt direkt aus Berlin, das merkt man so ein bisschen. Die redet so diese Art und Weise, die redet zwar Hochdeutsch und nicht den Berliner Dialekt, aber man merkt so, das ist schon drinne. Bei der Ines Anjoli oder Ines, wie ich sie jetzt einfach mal weiter nenne, ist das, ich glaube, die ist einfach hinzugezogen als nach Berlin. Und das kann ich sagen, weil ich aus der Nähe von Berlin komme und da so ein bisschen das relativ schnell merke, wenn das so ist. Auch wenn ich jetzt im tiefsten Bayern lebe. Ja. So, die Lotti, wie ich sie jetzt hier nenne, ich hoffe, ich darf das, aber wir reden ja nur unter uns hier. Das
ja, das hört ja keiner.
Hört ja keiner, ne? Genau. Also die Lotti ist die ich unglaublich bewundere. Und zwar für das Thema, wie sie, also für die Themen, die sie aufbereitet. Sie ist unglaublich strukturiert. Das Ganze, man merkt, dass jede einzelne Minute in diesem Podcast, abgesehen von den Anfangs 5 Minuten, ja, ist jede einzelne Minute in diesem Podcast developed oder designed, um dich als Zuhörer zu überraschen oder einzubinden oder die Ines komplett aus dem Konzept zu bringen. Weil es ist nämlich so, dass sie das in ihrem Podcast so gemacht haben, dass es eine Person gibt, die weiß alles und eine Person, die weiß überhaupt nichts. Und die Lotti weiß also alles, hat alles aufbereitet und ich möchte mal wissen, wirklich, wäre super interessiert daran, wie viele zig Stunden sie wirklich dafür benötigt. Ich habe so ein bisschen nachgeguckt und habe so ein Interview von ihr gefunden aus ihrer alten Zeit, als sie noch Moderatorin für Hip-Hop war in einem Radio und irgendwie da entsprechende Beiträge gemacht hat. Und sie hat stellenweise 17 Stunden am Tag geschrieben an der Vorbereitung für ihre Reportagen und so weiter. Ja. Und ich glaube, diese Energie, die bringt sie auch in diesen Podcast mit rein. Also diese Recherchen sind unglaublich, auch mit der Vorbereitung, weil sie macht das natürlich clever und das ist für einen Podcast total spannend. Ich hätte nie gedacht, dass ein Podcast mit Bildern arbeitet.
Ah, aber, ja, das habe ich mitbekommen, ne? Da werden viel die Bilder dann beschrieben.
Richtig, genau. Ja. Und zwar zu jeder einzelnen Episode oder Entwicklung in einem Kriminalfall druckt sie ein entsprechendes Bild anscheinend aus. Und gibt das dann der Ines, die das dann beschreibt und ihre Wahrnehmung und Einschätzung des Kriminalfalls aufgrund dieses Bilds dann darstellt. Und das kann passen, das kann aber auch völlig daneben sein. Was dann dazu führt, dass dann einfach schöne Diskussionen zwischen den beiden stattfinden. Und noch dazu kommt dann, dass sie ein sehr lockeres Mundwerk haben. Das ist vielleicht falsch ausgedrückt. Also sie reden einfach, wie ihnen der Mund gewachsen ist. Und die Ines legt noch einen Zacken drauf und untermalt das so ein bisschen auch noch so mit entsprechenden Ausdrücken, die man normalerweise im Fernsehen nicht sagen würde. So, und das macht, passt total, weil die Ines ist ja genauso uninformiert, wie du bist als Zuhörer.
Ja.
Und du denkst ja genau dasselbe. Und du, also nicht im selben Wortlaut, aber du denkst das ja auch.
Ja.
Und sowas. Und wenn dann auch welche Anspielungen sind, dann in deinem Kopf sind die ja auch da. Und wenn du so ein für ironische Situationen ein Verständnis hast, dann bemerkst du die Ironie, die da passiert. Und deshalb bringt dann die Ines genau das auf den Punkt, was du sozusagen der Lotte ja nicht sagen kannst, aber die Ines ist dann sozusagen dein verlängertes Mundwerk zu der Lotti, die das entsprechend bringt. Das
okay.
ist total, also ist eine ganz, ganz spezielle Podcast-Erfahrung. Ja. Und ich werde jetzt alle Episoden nachhören. Das ist ähnlich, wie du das mit Haken dran am Anfang erzählt hast, werde ich das jetzt mit Weird Crimes machen. Interessanterweise wird das ein Problem für mich werden. Oh, warte mal, ich kriege hier gerade einen Anruf. Ich stelle gerade fest, ich habe hier 3 Geräte, 2 Telefone und ein iPad. Und jetzt wurde ich auf dem iPad angerufen.
Ja, wenn es auf Telefon nicht geht, dann wird durchgestellt. Okay.
Gut, alles klar. Also, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich werde das alles nachhören, aber es gibt leider eine traurige Nachricht. Der Podcast wird, glaube ich, nur noch bis August produziert.
Oh, okay.
Und dann hören die beiden auf.
Sind denen die Fälle ausgegangen?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, wie bei Kriminalfällen ja immer ist, das hört nie auf. Ich denke einfach, die sind beides kreative Köpfe und wahrscheinlich sind schon die nächsten Ideen da. Und ab einer bestimmten Zeit ist man dann über so ein Thema hinweg und dann wird es wahrscheinlich weniger lustig und die, ich weiß nicht, wie viele 100 Gespräche man dann schon über Fußmassagen gemacht hat und so weiter. wo ich immer noch nicht rausgefunden habe, was das für ein Running Gag oder Inside-Joke ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch.
Siehst du, das ist der Punkt, warum man von vorne anfangen muss.
Ja, genau, richtig, genau.
Damit man dann in der letzten Episode auch immer noch drüber lachen kann.
Genau. So. Aber ich glaube, sie sind jetzt bei der Episode, straf mich lügen, aber ich glaube Episode 67 und die Episoden sind halt echt lang. Ja, also es ist mindestens immer eine Stunde. Aber auch super spannend, kann ich wirklich nur sagen. Die Verbrechen, die sie behandeln.
Weil mach ruhig. Ich muss jetzt einfach mal hier so von der Seite rein, weil du gerade sagtest, echt lang, über eine Stunde. Was ist denn für dich so die perfekte Podcastlänge?
Tatsächlich eine Stunde. Also so zwischen 50 Minuten und einer Stunde. Liegt aber an meiner persönlichen Situation, dass ich immer ziemlich genau eine Stunde unterwegs bin.
Ja, super, okay, dann fängst du an und dann, alles klar.
Genau, also okay. Ansonsten, wenn es mal länger dauert, ist auch kein Problem, dann mache ich dann einfach in der Tiefgarage kurz Stopp und höre dann, wenn ich wieder zurückfahre, weiter. Das ist für mich kein Problem. Ich habe halt festgestellt, dass ich Podcast hauptsächlich bei Reisetätigkeit höre. Wenn ich unterwegs bin im Garten und in der Werkstatt und irgendwie sowas mache, dann bin ich einfach so beschäftigt mit den Sachen, die ich dort mache, dass ich so konzentriert bin, dass ich, speziell in der Werkstatt eigentlich am meisten, dass ich Podcast da selten höre. Da ist dann Musik eher so das Thema. Also eine Stunde ist das bei mir. Und bei dir?
Ja, ich habe auch überlegt, weil ich da relativ viel mit Freunden oder meiner Mama oder so drüber rede und die eben auch sagen so, naja, eine halbe Stunde ist zu wenig, das ist eigentlich zu kurz. Oder auch jetzt, neulich hatte mich auch jemand, als es um der Benige ging, meinte die auch, nee, also das mit diesen 10 Minuten, das kann sie gar nicht, da kommt man gar nicht so richtig rein, das ist ihr viel zu kurz. Und so eine Dreiviertelstunde, das braucht es schon, damit man irgendwie reinkommt. Und sehr viel länger darf es dann aber auch nicht sein. Ich bin da, mir ist es total egal. Ich hör 10-Minuten-Teile genauso wie Dreiviertelstunde oder 8 Stunden. Da ich da jetzt auch keine Präferenz habe, klar, beim Reisen, aber wenn ich reise, bin ich meistens auch viel, viel länger unterwegs. Also von dem her macht ist es für mich total egal.
Ja. Ja, also ich habe ja auch kein Problem mit den kürzeren Podcasts, also wie man an zum Beispiel den Benecke sieht, also wo das ja 5-6 Minuten dauert.
Ja.
Da habe ich auch kein Problem. Und dann höre ich die halt hintereinander weg. Ne? Das ist ja unproblematisch.
Ja, ich hatte mir nur bis dahin nie Gedanken darüber gemacht, deswegen fand ich das so witzig. Und jetzt, weil du das eben so sagtest, dachte ich, das muss man mal eruieren. Ja.
Das hast du aber schön gesagt. Du sprichst komplizierte Worte, das ist ja unglaublich.
Ja, okay. Leider nicht fließend.
Ja, gerade wenn man sie mal sagen will, dann funktioniert es.
Dann verknotet so. Sich die Zunge.
Ja, ja, genau.
So, also. Und was macht denn diese Crimes jetzt weird eigentlich? Da fehlt mir noch so ein bisschen der Hook.
Ja. Wie kann ich das am besten erklären? Also es sind unglaublich viele Episoden und die Crimes, die sie bearbeiten, sind extrem unterschiedlich. Deshalb habe ich jetzt ein bisschen gestockt, weil ich nicht diesen einen Hook finde, wo ich sagen kann, aber wahrscheinlich ist auch ein Crime dran, wo irgendjemand mit einem Haken an die Decke gehängt wurde. Da bin ich mir auch sicher. Also das ist bestimmt definitiv auch dabei. Darum geht es jetzt aber nicht. Aber die Fälle sind unglaublich unterschiedlich. Und der Haken ist die detailliert Verliebtheit der Präsentation, der Erklärung der Persönlichkeiten, der Hintergründe, auch der Situation, in der die Personen gesteckt haben und diese Recherchekompetenz von der Lotti und diese Reaktionen darauf von der Ines, die das so speziell machen. Also es ist nicht einfach nur, da wird das berichtet, sondern es wird direkt aufbereitet bis ins kleinste Detail, wann der geboren wurde, wie er aufgewachsen ist, was er gemacht hat, wo schon sich was gezeigt hatte im Detail, zu welchen Überlegungen er gekommen ist, zu welchen Entscheidungen er wann welche getroffen hat, was der gesellschaftliche Kontext von diesen Entscheidungen drumherum war und so weiter und so fort. Und das wird dort alles haargenau erklärt und das macht das halt so wirklich spannend. Also für mich absolut spannend. Und wenn man die ersten 5 Minuten in der falschen Episode überstanden hat, dann ist das auch gut. Ja, möchte jetzt nicht so auf diese 5 Minuten nochmal eingehen, aber das
ist schon
klasse. Ja, so. Und da habe ich zwei, die ich dir gerne empfehlen würde.
Ja.
Zwei Podcasts. Der erste, der heißt Die Paten. Und das ist Pablo Escobar, hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Und Pablo Escobar hatte Angst vor dieser Frau.
Das klingt sehr spannend.
Ich glaube, da braucht man gar nicht viel mehr sagen. Und da erklären sie so ein bisschen gehen über das Leben. Das fängt schon mal, das Leben von dieser Frau fängt schon mal unglaublich drastisch an. Und endet dann auch so. So, und das ist aber super gut, ist einfach gut erklärt und recherchiert. Ich glaube, wir haben alle schon mal davon gehört, in irgendeiner Art und Weise, aber nie so detailliert und dann die ganze Geschichte verstanden.
Mhm. Ja.
Und das zweite ist der schreckliche Santa.
Oh, das klingt
genau,
ja.
Da geht es halt. Wie soll ich das beschreiben? Natürlich kannst du dir vorstellen, da läuft jemand im Weihnachtsmannkostüm rum und macht Blödsinn. Das Interessante daran ist, dass an der ganzen Geschichte, wo unglaublich viele Menschen sterben, aber ein kleiner Junge der einzige ist, der einen Vorteil aus der ganzen Geschichte hat. Und das macht es schon dann wieder spannend. Wie kann das sein? Wo kommt das her? Was ist da passiert? Und so weiter. Und bei dieser Geschichte, als ich die gehört habe, im Auto, habe ich emotional das Gefühl gehabt, tatsächlich in einem Kugelgewitter zu stehen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich stehe in der Schießerei. Die haben, oder diese mehreren Schießereien, die dort stattfanden. Die haben das so gut rübergebracht, die Situation erklärt. Und wer so ein bisschen auf Gangsterfilme steht und so ein bisschen sich da in diese Zeit von Bonnie und Clyde und Al Capone und so weiter reindenken kann, der wird das einfach fantastisch finden und einfach auch einerseits verzweifeln, was da passiert ist, aber auch ähnlich fühlen wie ich bei diesem Thema.
Ja, das hast du auf jeden Fall clever angeteasert. Jetzt frage ich mich, geht es eigentlich immer nur um Mord und Totschlag oder gibt es da auch unblutige Crimes?
Ja, es gibt auch ein unblutiges Crime. Ich weiß aber jetzt nicht, der ist auch relativ aktuell, glaube ich. Da geht es um eine Liebesgeschichte. Aber mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das ist eine Liebesgeschichte, die natürlich sehr traurig ausgeht, aber ohne Tod. Also stirbt keiner in der Liebesgeschichte. Auch wenn am Anfang wer stirbt, aber das hat nichts mit der Liebesgeschichte zu tun. Ja. Und das ist deshalb Crime, weil es eher Betrug ist.
Ja, okay, ich kann es mir vorstellen. Ich finde, ich hänge immer noch ein bisschen an Weird, weil du vorhin so schön sagtest, ja, wenn da stünde Normal Crime, dann hätte ich es jetzt nicht angeklickt. Und ich mich die ganze Zeit frage, was wäre denn so Normal Crime? Also was wir irgendwie sind Verbrechen ja immer ein bisschen weird und ich hänge immer noch so da dran, ne? Was macht denn diese Fälle jetzt dann so besonders weird oder eben, was wäre so im Gegensatz dazu jetzt so ein unweirdes Crime?
Mann checkt das Handy von seiner Frau und stellt fest, da ist eine Nachricht vom Arbeitskollegen, der sich zum Essen verabreden will, was aber nur ein Arbeitsessen ist, und Mann bringt Frau um.
Oh Gott, ja, aber
das ist trotzdem. Das wäre nicht weird, das wäre einfach nur super tragisch und einfach super dämlich und einfach komplett daneben. Aber leider nichts, was irgendwie sich aufgebaut hat über so eine Zeit, wie man das erklären kann. Das ist einfach nur schlecht und schlimm. So, und bei den Weird Crimes ist es halt so, dass
also so, dass die Lebensgeschichte schon auf diesen Punkt hinführt oder dass sich das so...
Du stellst eine spannende Frage.
Vielleicht bringen wir ein bisschen Pfeffer hier rein.
Vielleicht ist es auch so, dass es einfach weird ist, weil Lotti es so erzählt. Und das macht sie dann gut.
Okay.
Ja. Vielleicht ist das einfach, also wenn du jetzt so fragst, dann kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, weil ich mag diese Art, wie sie es macht. Und natürlich hast du recht, kein Crime ist normal. Es ist immer eine Extremsituation für alle Beteiligten. Und deswegen kann Crime nicht normal sein. Aber es war halt mein Gedanke, als ich das ausgesucht hatte in dem Podcast. Ja. Okay.
Also dann, ich werde dem Podcast noch eine Chance geben und mit Die Patin und Der schreckliche Santa anfangen.
Okay. Und dann bin ich mal gespannt, ob du dann auch noch daran hängen bleibst und dann diese Liebesgeschichte auch noch mitbekommst, weil mir fällt nur der Titel nicht ein, aber die ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Und geht ans Herz. Echt. Du leidest mit der Person.
Oh je. Ja. Na dann.
Ich glaube, ja, ich bin fertig. Benita, wenn du keine weiteren Fragen hast, würde ich mich jetzt freuen auf deins.
Okay. Ja. Ich habe ja eigentlich einen Podcast, den ich schon lange immer wieder vorstellen möchte und schiebe das immer wieder vor mir her, weil jedes Mal irgendwas wieder dazwischen grätscht. Jetzt war ist so, dass ich einen ganz, ganz, ganz wundervollen Podcast lange nicht vorgestellt habe, weil seit fast einem Jahr keine neuen Folgen mehr erschienen.
Okay.
Und voilà, vor wenigen Tagen kam eine Folge eine neue Folge in meinem Podcatcher, tauchte in meinem Podcatcher auf und ich habe die gehört und habe mich sehr, sehr gefreut, dass es jetzt wieder weitergeht. Der Podcast heißt Scheiße gebaut, der Jugendrecht-Podcast. Und das klingt vielleicht ein bisschen trocken, vielleicht ein bisschen langweilig, aber das ist es überhaupt nicht, denn die beiden Hosts, Maria, die beste Jugendrichterin der Welt in einer norddeutschen Großstadt, und ihr Mann Matthias, Geschichtenerzähler, Podcaster und Medienwissenschaftler, bereiten, Maria erzählt über das Jugendstrafrecht. Sie ist Jugendrichterin und erzählt über ihre Arbeit. Und sie macht das auf so eine wundervolle Art und Weise, dass mir das wirklich ans Herz geht. Das fing mit der ersten Folge an, die also vor 4 Jahren startete dieser Podcast und kam schon immer relativ unregelmäßig, so etwa einmal im Monat raus. Also jetzt sind wir, 4 Jahre, jetzt haben sie 53 Folgen rausgebracht. Die sind immer etwa so 100 Minuten lang, also ein bisschen länger als 1,5 Stunden. Und jede Folge steht unter so einem Thema, das mit dem Strafrecht in irgendeiner Art und Weise zu tun hat. Also, wie ist ein Prozess aufgebaut?
Ach so, das erklären die auch. Also, die erklären auch so die Grundlagen.
Genau. Oder, okay. Sind Gefängnisse sinnvoll? Oder, ne, sind Strafen überhaupt sinnvoll? Oder, das ganz aktuelle Thema, war das Thema Reue. Was bedeutet eigentlich Reue für so einen Prozess oder für so eine Strafe am Ende und so weiter?
Und wie kann man echter von vorgegaukelter Reue unterscheiden?
Und jetzt, das ist natürlich wirklich, das ist ja das Erste, was dir in den Sinn kommt. Und das ist so das ist das, was mich so catcht. Sie sagt, natürlich kannst du das nicht immer, aber du kannst es erkennen, also ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also sie wird von ihrem Mann nicht umsonst liebevoll die beste Jugendrichterin der Welt genannt, glaube ich, denn sie ist Jugendlichen gegenüber wahnsinnig zugewandt und verständnisvoll und erzählt einfach sehr, sehr respektvoll von denen. Ich zitiere mal den Einleitungssatz, mit dem sie immer anfängt. Sie sagt, wir machen den Podcast, weil wir darüber reden wollen, was es mit der Jugend von heute auf sich hat. Was macht die so aus? Was ist ihnen wichtig? Was beeinflusst sie? Und bauen die wirklich immer so viel Scheiße? Und es ist eben ganz spannend, weil ihr Mann eben auch Wissenschaftler ist und so Dinge wie die polizeiliche Kriminalstatistik zum Beispiel, wenn die regelmäßig ihre Zahlen veröffentlicht und dann heißt es irgendwie, ja, dass die Jugendlichen, da sind mehr Fälle gewesen oder weniger oder das stagniert oder so. Er kann diese Sachen wissenschaftlich gut einordnen. Er kann eben auch Statistiken interpretieren und solche Sachen. Und dadurch bekommt das Ganze wieder eine sehr schöne, sachliche, wissenschaftliche Ebene, auf der man dann eben diskutiert. Genau. Und
okay, das.
Ja, frag mal.
Ich weiß nicht, darf ich schon?
Ja, grätsch rein, los.
Okay, pass auf. Du hast das mit der Reue gebracht. Ich habe ja eine Hypothese. Und die ist, du musst als junger Mensch einfach Mist bauen, also Scheiße bauen, um selbst in dich hineinzuhören, wie schlecht du dich damit fühlst. Um festzustellen, dass du eine Grenze hast. Und ich glaube, dass Menschen, die in jungen Jahren nicht mal über die Stränge geschlagen haben und Mist gebaut haben und diese Art von Reue nicht verspürt haben und keine Konsequenzen verspürt haben, im späteren Alter irgendwie sich selbst nicht mehr erkennen und dann leider dadurch, dass sie eine größere Persönlichkeit haben, ein gewisses Machtpotenzial, körperliche Stärke und so weiter, einfach dann über die Stränge schlagen und dann selbst verwundert sind, was das für Konsequenzen hat. Das heißt, ich denke, dass du eigentlich, wenn du Jugendlicher bist, genau der richtige Zeitpunkt ist, dass du eben Scheiße bauen sollst. Wir als Gesellschaft müssen das in einer gewissen Art und Weise steuern, dass es halt Konsequenzen dafür gibt, aber eben das Leben der Menschen halt nicht auf ewig zerstört. Kommt natürlich darauf an, was es dann halt für Sachen sind, die sie dann gebaut haben. So, da, das ist so eine Hypothese, die ich so ein bisschen mit mir rumtrage, weil ich habe in meinem Leben auch den einen oder anderen Scheiß gebaut und habe die Konsequenzen getragen und habe dann auch Reue gespürt und weiß jetzt, was ich nicht will.
Ich finde das eine ganz spannende Sache und ich glaube, vieles von dem, was du jetzt gesagt hast, das spiegelt sich schon auch darin wider. Also sie sagt auch, Jugendliche sind, also man das, dieses abweichende Verhalten von der Norm nennt man ja Delinquenz und Jugendliche sind halt einfach delinquenter. Ja, genau aus diesem Grund. Ich denke auch, dass du das halt einfach in deinem jugendlichen Alter hast, wo du diese Grenzen austestest. Also das hat ja was mit der Entwicklungsstufe zu tun. Das Strafrecht gilt ja nicht umsonst eben auch in diesem Bereich von 14 bis 21 eben als Jugendstrafrecht. Und da kann ich nämlich genau wunderbar einhaken. Das ist ja, es hat ja ein anderes Ziel als das Strafrecht für Erwachsene. Das Strafrecht für Erwachsene möchte ja quasi eine Sühne für die Tat haben und eine vielleicht auch irgendwie für das Opfer eine Genugtuung oder so.
Genau.
Aber und natürlich die Gesellschaft schützen und so weiter. Da gibt es ja diese verschiedenen Hypothesen. Was der Gedanke im Jugendstrafrecht ist ja aber, dass der Erziehungsgedanke ganz im Vordergrund steht. Und es wirklich darum geht, in dem Alter als Staat und Gesellschaft entgegenzusteuern und eine Maßregelung zu finden, die dem Jugendlichen oder dem Heranwachsenden eben das Unrecht seiner Tat bewusst macht, ihn Reue empfinden lässt und eben daraufhin er eben dann eben besser in die Gesellschaft wieder integriert werden kann. Und deswegen ist sie natürlich auch überhaupt kein Freund von harten Bestrafungen oder Verschärfungen von irgendwelchen Strafrechtssachen. Davon hatten wir es ja auch schon mal, als wir über die Kinderpornografie-Weiterverbreitung geredet hatten. Das war übrigens dieser Podcast, in dem ich das erste Mal davon gehört hatte und wo sie es auch ganz, ganz ausführlich eine Folge lang behandelt hatten und darüber geredet haben, was die Verschärfung damals noch des Strafrechts dahingehend, was das eben bedeutet für das Jugendstrafrecht. Auch, ja. Okay. Genau.
Ich hab wieder ein neues Fremdwort von dir. Jetzt weiß ich, was es bedeutet, der Delinquent, der Abweichler.
Ja, genau.
Dankeschön. Du bist heute einfach so unglaublich eloquent.
Ich bin im Flow. ja, genau. Und wie gesagt, jeder Fall steht eben irgendwie unter so einem Oberthema und sie erzählt dann entweder aus ihren Fällen, die sie so hat, schreibt sie einen fiktiven Fall zusammen, der eben so ein bisschen sich daran langhangelt, um das zu erklären, was sie macht und welche Maßregelungen sie dann da entsprechend anwendet. Und das ist eben ganz spannend, weil das eben auch wieder als Kontrast zu dem Erwachsenenstrafrecht, da hast du ja als Bestrafung Geldstrafe oder Freiheitsstrafe. Was anderes gibt's nicht. Im Jugendstrafrecht kannst du quasi alles machen. Also sie hat gesagt, als die Corona-Zeit war und sie dann irgendwelche Leute bestrafen musste oder irgendwelche Verfahren hatte wegen was weiß ich, sich treffen trotz Kontaktverbotes oder so, dann hat sie die Jugendlichen Masken nähen lassen. Oder es kann manchmal viel hilfreicher sein, einen Entschuldigungsbrief schreiben zu müssen als irgendwas anderes. Und sie sagt auch, was ein Jugendlicher, der klaut, weil er kein Geld hat, was soll ich dem eine Geldstrafe auferlegen? Welchen Sinn hat das? Ja, weil das damit verschlimmere ich quasi sein Schicksal sinnlos. Und manchmal hat sie erzählt, manchmal sind die Eltern so hart, dann sagt sie, es ist immer so, das ist so ein bisschen so ein Running Gag, sagt sie, und dann geben die ihren Kindern Handyverbot für mehrere Wochen. Das ist ja total krass, was sie eigentlich den Kindern damit antun. Und oftmals werden, also wenn das jetzt so um Lappalien geht, dann sagen die, komm, stell die Sache ein. Die Eltern haben schon quasi, sind schon übers Ziel hinausgeschossen. Da machen wir jetzt noch irgendwie so eine Verwarnung und irgend so ein symbolisches Ding. Aber ich glaube, die haben dann ihre Lektion gelernt. Aber ich will auch das jetzt nicht so ins Lächerliche ziehen oder so, dass als würde sie da nichts machen. Aber sie denkt halt sehr genau darüber nach, was habe ich hier für eine Straftat oder was habe ich hier für ein Vergehen und was ist das für ein Mensch, der da vor mir steht, warum hat er das gemacht, aus welchem Umfeld kommt der, was braucht der, um das Unrecht seiner Tat einzusehen und versucht da eben ganz gezielte Maßnahmen zu ergreifen und macht sich da, glaube ich, wirklich viel Arbeit und viel Kopf. Und was immer wieder quasi zurückkommt, ist natürlich, dass dafür eigentlich gar keine Zeit ist. Ne? Dass die Ressourcen gerade in Bezug auf Jugendliche und Kinder und Heranwachsende so schlecht verteilt sind und dass die Gesellschaft so respektlos mit dieser Generation umgeht, dass das einfach schwierig ist und dass man da auch keinen Respekt zurückerwarten kann. Sie meinte zum Beispiel, eines dieser Beispiele ist, wenn der Jugendliche in den Gerichtssaal reinkommt, dann sitzt sie da halt in ihrer Robe und fragt ihn nach seinem Namen und seinen Personalien und fragt ihn aus. Und sie sagt, ich habe mich zu dem Zeitpunkt noch nicht mal vorgestellt. Also das ist in so einem Prozess gar nicht vorgesehen, ja, sondern der Jugendliche kommt da rein und wird ausgefragt und soll kooperieren und ist aber die ganze Zeit wird von oben herab behandelt, weil er quasi rechtlos ist und über ihn gerichtet, also rechtlos im Sinne von, er kann ja nicht zurückfragen, er kann ja nicht sagen, hey, wie heißt denn du eigentlich? Oder was willst denn du von mir? Sondern er muss sich ja diesem System beugen. Und deswegen sagt sie zum Beispiel, macht sie das immer, wenn jemand reinkommt, dass sie sagt, hallo, ich bin so und so, das und das wird jetzt hier passieren und ich stelle dir Fragen. Und das ist.
Aber ist das nicht so gewollt, dass das eigentlich, dass sie auf Richter speziell so dargestellt werden, damit sie eben Autoritäten sind und dass der Delinquent sich da entsprechend auch fühlt? Ist das nicht mit
Absicht? Das mag so sein, aber die Frage ist natürlich für einen Erwachsenen, der weiß, was die Konsequenzen seines Handelns sind und der irgendwie schon Ahnung mit der Welt hat, kann man das ja machen oder der vielleicht auch so von seinem Alter her nicht sowieso schon in einer erniedrigten Position ist. Aber die Frage ist natürlich, gehe ich mit einem Jugendlichen genauso um? Und wenn ich von jemandem möchte, dass er mir gegenüber respektvoll ist und freundlich, ist es dann nicht auch meine Aufgabe, respektvoll und freundlich zuerst mal zu demjenigen zu sein? Und gerade bei Jugendlichen, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du ja Kinder in dem Alter.
Ja, genau.
Du wirst so. Ja ungefähr wissen, dass es einen riesigen Unterschied macht, ob ich mein Kind, wenn es morgens aus dem Bett kommt, erstmal anpampe und sage, Alter, warum schläfst du bis eins, hackt's noch? Oder ob ich sage, hey, guten Morgen, war es spät gestern und ein freundliches Gespräch und dann startet der Tag ja völlig unterschiedlich und das ist einfach die Sache. Und das ist auch der Grund, warum ich finde, dass das jetzt nicht nur ein Podcast ist für Menschen, die sich vielleicht für Strafrecht interessieren oder im entferntesten Sinne auch für die True-Crime-Thematik, sondern eigentlich für alle Menschen, die sich mit Jugendlichen, mit Heranwachsenden, mit Kindern, aber vielleicht auch einfach nur mit anderen Menschen beschäftigen müssen, beruflich oder privat. Also eigentlich sollte den jeder hören, weil es nochmal einen ganz anderen, nee, aber wirklich gerade auf Kinder und Jugendliche gemünzt, weil es nochmal so einen ganz anderen Blick auf diese Generation gibt und weil man nochmal einfach einen wertschätzenderen Gedanken dafür bekommt, wie wir eigentlich mit Menschen, die uns schon von vornherein alterstechnisch unterlegen sind, wie wir mit denen umgehen. und was wir von denen eigentlich zurückerwarten können. Und ich finde das ganz berührend. Also mich berührt das jedes Mal total. Und ich würde da jetzt einfach den Bogen zurückspannen zu diesem Thema Reue, weil das eben diese jetzt letzte Folge war, die erschien, wo das nochmal ein bisschen klar wird, was da eigentlich passiert. Der Beispielfall ist, dass ein Jugendlicher, also ein 17-jähriger Junge, Geld braucht und eine Spielzeugpistole hat und einen jungen Mann abpasst an irgendwelchen Mülltonnen, dem die Pistole an den Kopf fällt, dem sagt, knie dich nieder. Und die Geschichte wird aus der Perspektive des Opfers erzählt. Aber ich raffe das jetzt sehr. Was er jedenfalls macht, ist ja so eine Hinrichtungssituation darstellen. Was er eigentlich nur will, ist die Geldbörse. Er zieht den also ab, dann kriegt die Geldbörse von dem Typen und erscheint, es wird relativ schnell und der Mann, das Opfer, weiß nicht, dass das eine Spielzeugpistole ist, sondern das sieht echt aus für ihn. Und er hat richtig Probleme, er leidet richtig lange darunter, weil er wirklich in dem Moment sagt, er hat mit seinem Leben abgeschlossen. Er hat gesagt, meine Tochter wird morgen an ihrem Geburtstag den traurigsten Geburtstag ihres Lebens haben, weil ihr Vater tot sein wird. Das ist der Gedanke, den er hat. Ne? Und das ist allein schon so berührend. Vor Gericht ist relativ schnell klar, der Täter steht vor Gericht und gesteht auch, oder ja, sagt, ja, das war so, ich hatte Schulden, ich brauchte irgendwie das Geld und so weiter und so fort. Und die Richterin hat, oder die Maria hat eben gesagt, ey, Alter, wie kommst du auf die Idee, dem eine Pistole an den Kopf zu halten? Das ist doch völlig bescheuert. Wo hast denn du das gesehen? Da sagt er, ja, keine Ahnung, habe ich irgendwo in einem Film mal gesehen. Und eigentlich wäre die Sache gegessen gewesen. Sie hat aber eben dieses Opfer noch vor Gericht geladen und gebeten, die Geschichte aus seiner Perspektive zu erzählen. Und dem Täter war offensichtlich nicht klar, was er da eigentlich angerichtet hat, sondern in dem Moment, in dem das Opfer seine Geschichte erzählt hat und erzählt hat, ich habe in dem Moment mit meinem Leben abgeschlossen und eben dies auch erzählt hat mit dem Geburtstag seiner Tochter und so weiter, hat der Täter im Gericht angefangen zu weinen. Und dem ist in dem Moment erst klar geworden, was er angerichtet hat. Und das ist ja irgendwie so dieser Punkt zu bereuen, ne? Zu sagen, scheiße, da habe ich wirklich Scheiße gebaut.
Ja.
Und das mache ich nicht wieder. Der wird das nicht wieder machen. Er hat dann irgendwelche Sozialstunden machen müssen schlussendlich. Aber sie sagt eben auch, sie hätte das Opfer nicht vorladen müssen. Eigentlich war der Fall klar. Aber dadurch, dass der Täter mit seinem Opfer auf diese Art und Weise konfrontiert war, hat es einfach einen viel höheren Lerneffekt für sein Leben, als es jede Strafe, die sie ihm hätte aufbrummen können, irgendwie hätte haben können. Und das finde ich eben dieses Spannende, wie es eben wichtig ist, dass man sich so Gedanken darüber macht und welche erzieherischen Maßnahmen nachher eigentlich dann helfen, irgendwie die Jugend in die richtige Bahn zu lenken.
Okay.
So.
Ja, aber danke für das Beispiel. Das war echt klasse, das Beispiel. Also das ist, ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Ich kann nicht verstehen, wie jemand sowas macht, auch als Jugendlicher. Mir wäre das nie passiert, aber dann muss irgendwas schon im Elternhaus echt schiefgegangen sein, wenn man das nicht mitbekommt, wirklich diese Empathie fehlt.
Dass das einfach bei Jugendlichen auch anders. Also, das Gehirn ist in dieser Zeit im Umbau und ich weiß nicht, ob das unbedingt dann sein muss, dass du irgendwie im Elternhaus Probleme hast oder so, sondern manchmal tickst du halt in dem Alter einfach völlig bescheuert. Und klar, es ist natürlich immer die Frage, ne, was ist denn dein normales Umfeld? Aber du kannst ja auch einfach an die falschen Freunde geraten oder eben ja. durch irgendwelche Filme oder sonst irgendwas inspiriert worden sein. Und vielleicht ja. fehlte da einfach noch diese Reife, die wir als Erwachsene halt im Nachhinein haben, zu sagen, was richte ich damit eigentlich an?
Ich glaube, der Junge hat dann jetzt einfach auch ein bisschen Empathie vermittelt bekommen, ja. weil es war zwar mit der Holzhammer-Methode, aber er hat es dann mal gesehen, was, zu was das führt. Und das und vielleicht hat das einen Hebel umgedreht, der dann dazu führt, dass er jetzt empathischer wird und auf andere anders reagiert. Das wäre
das also, denke ich auf jeden Fall auch, ja.
Drücken wir allen mal die Daumen, dass das so ist und auch dem Vater, dass er darüber hinwegkommt, weil es, das wäre echt Horror. Also das habe ich ja ständig, wenn ich Auto fahre und in irgendwelchen Situationen bin, oh Gott, also jetzt fahr mal ganz entspannt, sage ich dann zu mir selber, du machst jetzt hier keine Panik, wichtiger ist, dass du nach Hause kommst, als dass die dich dann später im Zinksack irgendwo besuchen. Also das ist dann wichtiger. So. Die Empathie dann irgendwie da ist, dass das auch ins Leben Einzug hält. So, jetzt mache ich ein Spiel mit dir.
Oh je.
Benita. Das ist mir, während du das erzählt hast, ist mir das eingefallen, dass ich das jetzt mit dir mache. Und zwar ähnlich wie in Weird Crimes. Ich zeige dir jetzt ein Bild. Dieses Gesicht. Wenn du dieses Gesicht anguckst, du musst es nicht beschreiben. Du musst nicht beschreiben, was du siehst. Aber wenn du dieses Gesicht anguckst, was kannst du dir vorstellen? Was hat dieses Gesicht als Jugendlicher für Scheiße gebaut, die ihn eigentlich mit dem Gesetz hätten vielleicht in Berührung kommen lassen? Das Gute daran ist, ich werde es danach dann auch erzählen, weil ich glaube, das ist sowas von verjährt schon und es ist ja auch alles kurz gut gegangen.
Das ist aber wirklich, das ist ja ganz schön gemein, was du mit mir machst. Da kann ja, ich jetzt genau. nur ins Fettnäpfchen treten.
Natürlich, also, du bist jetzt sozusagen die Ines Agnoli, die gar nichts weiß.
Die gar nichts weiß. Also, ich hätte mich ja super gerne auf sicheres Eis begeben und gesagt, ja, wenn es damals schon irgendwie das WWW gegeben hätte, dann hättest du bestimmt irgendwelche Hacks auf irgendwelchen Internetseiten gemacht.
Definitiv, so. Ja, definitiv. Habe ich aber nicht.
Das ist jetzt, kann mich... Das kann man ja jemandem nun wirklich nicht am Gesicht ansehen. Das
ist ja, schon sehr also ich glaube, okay, gut. Ich will dich da, nee, komm, will ich dir gar nicht.
Du bringst mich hier voll in Verlegenheit, weil ja, wenn ihr nämlich sehen würdet, wen ich sehe da jemanden, der wirklich die ganze Zeit freundlich lächelt, einen super lieben, netten Eindruck macht. Ich kann ihm eigentlich gar nichts Böses zutrauen. Ich wüsste gar nicht.
ja. Ja, pass auf, wenn du halt 14 bist und dein Kumpel hat halt ein Moped und hat halt keinen Sprit mehr und wir haben auch kein Geld mehr.
Seid ihr an die Tanke gefahren und habt den Sprit geklaut?
Naja, nö, wir haben einfach bei anderen Mopeds den Sprit abgezapft. Das ist so. Aber auch nicht regelmäßig, sondern nur ein oder zwei Mal, aber es war aufregend genug, dass wir gesagt haben, den Scheiß machen wir nicht mehr. Das macht keinen Sinn. Und wir haben auch nicht die ganz leer gesorgt, immer nur eine Flasche voll. Also so, dass die immer noch fahren konnten. Also das war...
Und wenn sie zur nächsten Tankstelle gekommen sind.
Richtig, genau. Also genau so. Und was war noch? Ach so, als ich meiner Lehre war, haben wir von der Baustelle mal einen Kasten Bier geklaut. Ja, also einfach die Baustelle, dann Kasten Bier und wir waren 16 oder 17 oder so, 16, einen Kasten Bier geklaut. Und du glaubst gar nicht, wie lange mich dieser Mist verfolgt hat. Wie lange ich dachte, fuck, jetzt hast du echt was geklaut.
Mhm.
So, und daran merke ich einfach, das war für mich dann so, okay, das machst du nie wieder, weil das ist einfach, klauen ist einfach nicht dein Ding. Ja, so. Und aber am nächsten Tag kam auch gleich die Polizei in unser Lehrlingsdings, weil sie sich schon dachten, dass das die Lehrlinge gewesen sind, weil wir genau gegenüber gewesen sind von der Baustelle. So, also völlig beknackt. So, und dann, was war noch? Ach ja, und ich, weißt du, was ich gerne gucke? Ich gucke gerne so aus Amerika so Verfolgungsjagden, wenn die Polizei so irgendwelchen Leuten, die dann so abhauen, hinterherfahren. Und
Fast and Furious 1 bis 7.
Und die kriegen die ja immer. Und ich bin dann immer so stolz, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich bin der Einzige, der entkommen ist. Und zwar mit meinem Moped damals. Ich war auf einer Party und total schwer verliebt, leider sehr unglücklich, und sie hatte sich von ihrem Freund getrennt und leider auf dieser verdammten Party gleich den nächsten gefunden, und das war, hat mir halt so dermaßen das Herz gebrochen, dass ich mir halt doch das eine oder andere Bier zu viel gegönnt habe und dann noch aufs Moped gestiegen bin und durch die Stadt gefahren bin nach Hause. Und die Party war irgendwie im Norden der Stadt und ich lebte im Süden der Stadt, quer durch eine Großstadt, komplett durch. Und natürlich, wie es so ist, das war dann irgendwie morgens um 2, fährt dann so ein Pimpf mit dem Moped durch die Stadt. Naja, wenn die den sehen, den halten die natürlich an. Und dann hinter mir und ich... Fuck. So, du hast getrunken und so weiter. Und ich bin ja so unglaublich gerne am Moped gefahren. Und es war wirklich so eine Entscheidung von Bruchteilen von Sekunden. Du hast keine Chance, aber da vorne ist eine Fußgängerzone mit Bollern. Da kommen die mit ihrer Karre nicht durch. Dann bin ich in die Fußgängerzone reingefahren mit dem Moped. Wirklich voll durch. Fußgängerzone. Es war Mitternacht, da war kein Mensch. Bin in so einen Park reingefahren, habe das Moped ausgemacht, in den Busch geschmissen und habe 3 Stunden in diesem scheiß Busch gesessen.
Nein.
Und die Polizei ist bestimmt die erste Dreiviertelstunde ständig um diesen Park und diese Fußgängerzone drumherum gefahren, um zu gucken, wo ist denn der jetzt eigentlich? Und ich habe da wirklich stundenlang in diesem Busch gesessen, bis sie endlich abgekommen sind.
Oh, schlimm. Und damals gab es ja noch nicht mal Handys und mobile Daten. Das ist ja wirklich auch noch langweilig, dann 3 Stunden in so einem Busch.
Ich hatte genug Schiss. Ich hatte keine Langeweile, ich hatte genug Schiss. Ja, also das war so. Also das war einfach der Ursache geschuldet, dass ich einfach das Glück hatte, in so einem Moment an so einem Platz zu sein. Hm. Aber seitdem weiß ich, don't drink and drive.
Sehr cool. Ja, das sind dann die Punkte, wo man einfach draus lernt, ne?
Ja. Ja. Mach es nie wieder, habe ich mir gedacht. Also, aber das hätte ich aber genauso gedacht, wenn die mich erwischt hätten. Ne?
Ja, ja, klar.
Aber das habe ich gedacht, also das machst du nie wieder. Ja.
Hm.
Also du siehst, das sind alles, ja.
Ja, okay, also wenn du jetzt schon hier 3 Storys erzählst, also ich habe mal in einem Laden so einen Schönschreibfüller geklaut und ich bin erwischt worden.
Oh, okay. Ja.
Und die hat gesagt, also komm hier nie wieder rein, wenn ich dich das nächste Mal hier in dem Laden sehe, hole ich die Polizei, und das hat mich so erschreckt, das war dann auch mein letzter Ladendiebstahl.
Bei uns in der, es war ja damals so in der Schule, damals lagen die Zigaretten noch offen und die Schokolade noch offen, und dann war es so, versuch das mal. Ich habe das nie hingekriegt. Ich habe das einfach nicht hingekriegt. Hab natürlich in dem Alter, denkt man natürlich, weil das so irgendwie in den Gruppenzwang ist, versuch das mal. Ich habe das so oft drüber nachgedacht. Ich habe es einfach nie versucht, weil ich einfach gedacht habe, das kriege ich nie hin, das sieht mir jeder an. Hm. Und das sagen ja auch alle meine Freunde. Also, dir sieht man alles im Gesicht an, sagen ja alle Leute, die mich kennen. Also man kann jede Stimmung in meinem Gesicht ansehen. Wahrscheinlich sehe ich so unglaublich schuldig aus, dass eigentlich jeder Zöllner sich schon kaputt lacht, wenn ich ankomme. Schon wahrscheinlich, wenn ich aus dem Flugzeug steigen würde, schon sagen die sich schon, ach, den holen wir, den ziehen wir da heraus. Okay. Der sieht schon so schuldbewusst aus. Ja. Und manchmal versuche ich was, wenn ich durch den Zoll laufe, weil ich ja beruflich öfters fliege, und dann gucke ich so ganz, versuche ich mal beim Zoll so verwildert zu gucken, irgendwie so ganz schuldig. Die ziehen mich nie raus, weil ich versuche mal so schuldbewusst zu gucken, nach dem Motto, dabei habe ich nichts. Aber ich versuche tatsächlich manchmal rausgezogen zu werden, weil ich einfach denke, jetzt musst du mal so gucken, als ob du irgendwie funktioniert nicht. Die ziehen mich nie raus. So. Gut. Benita, wie fühlst du dich?
Ja, ich bin jetzt ein bisschen, weil mein Kind hier die ganze Zeit im Hintergrund an der Tür klopft, fühle ich mich gerade ein bisschen unter Druck. Ich hoffe, man hört das nicht so sehr auf der Aufnahme, aber die mussten jetzt auch eine ganze Weile ausharren.
Ja, ich schneide das ein bisschen raus nachher, was so war.
Jetzt wird hier gleich wild gegen die Tür gehämmert. Ja.
Okay, dann machen wir einfach Schluss,
Benita. Genau, machen wir heute mal einen kurzen Abspann.
Genau, heute mal kurzer Abspann. Das Leben greift einfach ein, so ist es halt.
Dafür Benita, haben wir ja lange vorne rausgeredet.
Ja, genau. Hat mich wirklich sehr gefreut, dich wiederzusehen.
Ja. Ich habe mich auch gefreut und es hat mir wieder viel Spaß mit dir gemacht.
Danke dir, mir auch. Und danke für deine Geduld die letzten Wochen.
Gar kein Thema. Und die nächsten Wochen sehen wir uns dann häufiger, hoffe ich.
Ja, das hoffe ich auch.
Gut.
Mach's gut. Schönen Abend.
Lass dir gut gehen. Dir auch. Danke.
Ciao.
Ciao.